Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Zu Gast ist heute der Journalist, der Publizist Manfred Bissinger. Herzlich willkommen, Herr Bissinger.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, das klingt nicht despektierlich für Sie, wenn ich sage, dass Sie ein Mensch sind, der wirklich wesentliche Kapitel der Pressegeschichte der Berliner wie auch der Bonner Republik natürlich verkörpert. Also ich nenne mal ein paar der Journale, für die Sie gearbeitet haben. Stern, Konkret, Natur, Merian, Die Woche. Ganz wichtig, Sie sind 79 und haben Ihre journalistische Laufbahn begonnen mit 17.
Ja.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Artikel?
Ja, ganz genau. Das war über ein Konzert von Ella Fitzgerald in Kölner Gürzenich. Und der ist erschienen im Kölner Stadtanzeiger.
Da durften Sie mit 17 eine Konzertkritik schreiben.
Ja, ich habe für die immer wieder gearbeitet, hatte immer viel Spaß daran. Und Ella Fitzgerald war irgendwie so eine Idol meiner Jugend. Also wir haben die sehr verehrt. Und das habe ich dem Redakteur erzählt und hat er gesagt, schreib's doch auf, geh hin. Hat mir die Karten in die Hand gedrückt und ich habe es gemacht.
Manfred Bissinger ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur, einer der großen Journalisten Deutschlands. 10 Jahre hat er für den Stern gearbeitet, fast ebenso lang Die Woche geleitet. Stationen bei Konkret, Natur und Merian. Herr Bissinger, das waren ja die goldenen Zeiten der Printmedien.
Das kann man sagen, ja.
Woran erinnern Sie sich besonders gern?
Och, das gibt ganz viel, an das ich mich besonders gern erinnere. Vor allem natürlich an den enormen Möglichkeiten, die wir journalistisch hatten. Wenn wir das Gefühl hatten beim Stern beispielsweise, wir wollten eine bestimmte Geschichte machen und die setzte voraus, dass man mal eben 8 Tage nach New York fliegen musste, dann konnte man das tun. Und da musste man nicht wahnsinnig viele Leute fragen und da haben nicht wahnsinnig viele Leute gesagt, nee, das geht nicht und das ist zu teuer, sondern die haben gesagt, mach es. Bring eine anständige Geschichte mit. Das war wirklich goldene Zeiten, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Geld spielte keine Rolle. Sie sollen ja sogar mal 1 Million Mark ausgeschlagen haben.
Ja, das war jetzt wieder etwas anders, war jetzt kein Arbeitsauftrag. Nein, es gab Konflikte zwischen mir und dem Bertelsmann-Konzern, der sich mehrheitlich beim Stern eingekauft hatte.
Also das war zu der Zeit, als Sie beim Stern gearbeitet haben?
Als ich beim Stern gearbeitet habe, ja. Und da gab es Konflikte zwischen Bertelsmann, also genauer gesagt zwischen dem Chef und Gründer Reinhard Mohn und mir. Ich war ihm zu linksliberal, sag ich mal. Ich sag zu mir immer linksliberal, aber er fand mich linkskommunistisch.
Also Henry Nannen wollte Sie zu, der damalige Chefredakteur wollte Sie zum stellvertretenden Chefredakteur.
Ja, und das wollte Mohn nicht und Mohn wollte, ich wurde dann zwar stellvertretender Chefredakteur, aber das veränderte die Verhältnisse nicht. Und Mohn wollte unbedingt mich loswerden und dann bot er eben diese Million, der kam mittags zu mir ins Zimmer während einer Aufsichtsratssitzung und sagte, Herr Bissinger, wir vertragen uns nicht und ist alles doch schwierig. Und ich habe mir das überlegt, Sie können 1 Million steuerfrei bekommen und Sie kündigen und gehen still und leise von Bord.
Das war Mitte der 70er Jahre, das war ein enormes Vermögen.
Enorm viel Geld, ja. Und dann hat der Mensch die Mittagspause gelassen, um mir das zu überlegen. Ich musste das aber nicht überlegen. Ich habe auch mit niemandem Rücksprache gehalten. Er kam dann wieder und ich sagte, ich mache das nicht. Und das war für ihn die Bestätigung, dass ich Kommunist bin. Denn nur Kommunisten können sowas machen. Also im Kapitalismus auf 1 Million verzichten. Ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass ich gerne für den Stern arbeite, dass mir das Spaß macht. Und dass ich auch, wie er ja selber wusste, einigermaßen Erfolg damit hatte. Und das heißt, der Stern hatte eine hohe Auflage, eine hohe Reputation und hatte einen sehr schönen journalistisch, viele gute Leute und viele gute Geschichten. Also ich wollte da gar nicht weg.
Und das war Ihnen 1 Million wert?
Das war mir 1 Million wert, ja. Das ist so, ja. Es hat es nicht aufgehalten. Am Ende bin ich doch geflogen und ohne die Million. Also die Frage könnte man sich stellen, wäre es nicht sinnvoller gewesen, das ein Jahr vorzuziehen und das Geld mitzunehmen. Aber die Frage hat sich mir nie gestellt. Das war nicht mein Problem.
Naja, und Sie hätten sich ja vielleicht auch schlecht gefühlt, wenn Sie sich von Reinhard Bohn
hätten bestechen
lassen.
Ganz schlecht hätte ich mich gefühlt, ja. Ganz schlecht. Und ich hätte natürlich auch einen mittleren Aufstand in der Redaktion ausgelöst, dass ich halt auch einer wie die bin und am Ende, wenn die Kohle winkt, dann auch abhaue. Es war wirklich keine Alternative, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Aber diese Krise, die dauerte dann ja noch eine ganze Weile an. Also Henry Nannen, Ihr Chef, hatte dann ja eben Probleme wiederum mit Reinhard Mohn und hat seinen Rücktritt angeboten. Und ich habe gelesen, sogar der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat sich eingemischt. Mein lieber Scholli,
ja, also
ein
Schmidt,
Bundeskanzler, der sich in die Belange der Chefredaktion einer Zeitschrift einmischt.
Also Herr Schmidt hat Herrn Bölling, der sein Sprecher war, beauftragt, in Gütersloh anzurufen und Herrn Mohn mitzuteilen, dass die Bundesregierung kein Interesse daran habe, dass sich politisch und personell beim Stern etwas verändere.
Man kann das positiv sehen, ja, wie wichtig die Presse damals war. Man kann es natürlich auch negativ sehen. Ich meine, die Politiker haben in der freien Presse nichts zu suchen.
Natürlich haben sie nichts zu suchen, aber ich glaube, dass das nicht der Versuch war, sich in die Presse einzumischen, sondern es war der Versuch, einen Farbtupfer in der veröffentlichten Meinung zu erhalten und zu behalten. Und man muss ja sehen, damals gab es eben zwei wesentlich große Lager in der Publizistik. Da hatten sie auf der einen Seite Axel Springer, das ZDF, viele Lokalblätter. Das waren sozusagen die Rechtskonservativen oder Liberalkonservativen, wenn Sie es freundlicher ausdrücken wollen. Und auf der anderen Seite war der Spiegel, der Stern, die Zeit, die Frankfurter Rundschau, die Süddeutsche Zeitung und der WDR und der NDR, die dagegen gehalten haben. Und das war eigentlich für den Journalismus sehr, sehr gut, weil es gab eine Konkurrenz und es gab eben auch eine inhaltliche Konkurrenz. Und das hat beide Seiten immer wieder beflügelt. Heute gibt es das ja nicht mehr. Heute haben sie Rudelverhalten. Die laufen einem nach und dann machen alle das Gleiche. Und sie können den gleichen Kommentar in der FAZ lesen, wie sie den im Tagesspiegel finden können. Also die Unterschiede sind nicht mehr so groß, wie sie früher waren.
Einspruch, Euer Ehren, ja, dass es nur noch Rudelverhalten gibt, würde ich doch bestreiten. Es gibt auch immer noch Konkurrenz, auch um gute Geschichten und dass die Medien in sich vielfältiger geworden sind, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber kommen wir mal zurück zu Ihrer Geschichte beim Stern. Sie haben es gerade schon angedeutet. Warum mussten Sie dann letzten Endes den Stern dann doch verlassen?
Wir hatten einen Autor, der sich sehr stark um kapitalkräftige Bürger gekümmert hat und der sich da sehr gut auskannte. Und der hat eine große Geschichte geschrieben über Steuerersparnis, also Steuerflucht, muss man sagen, ins Ausland von deutschen Millionenunternehmen und Millionären. Und in dieser Geschichte kam auch Reinhard Mohn vor, weil der gehörte dazu und der hatte das auch gemacht. Und für uns war außer jeder Frage, wenn wir einen Bericht dieser Art machen und eine Menge von Leuten anklagen und sagen, das ist nicht richtig, was ihr tut, dass dann unser eigener Verleger oder Besitzer auch dazu gehört und dass man den nicht verschweigen kann, das wäre uneinständig gewesen. Aber das fand Herr Mohn natürlich nicht. So, Herr Mohn fand, das ist ja völlig ausgeschlossen, dass in seiner eigenen Zeitung auf ihn und seine Steuerpraxis hingewiesen wird. Und weil er das so fand, hat er gesagt, jetzt ist vorbei, aus, und hat sozusagen von Gütersloh aus durchgegriffen.
Und dann mussten Sie gehen?
Dann musste ich gehen, ja.
Immerhin kann man sagen, der Skandal und die Blamage um die angeblichen Hitler-Tagebücher ist Ihnen so erspart geblieben.
Ja, die ist mir erspart geblieben, aber wenn Sie mir erlauben, dazu zu sagen, die wäre mir auch erspart geblieben, wenn ich da gewesen wäre, weil also ich hätte niemals zugelassen als verantwortlicher Redakteur, dass die Blähung von Adolf Hitler zu einer Serie im Stern aufbereitet würden.
Und zwar im wortwörtlichen Sinne.
Im wortwörtlichen Sinne, ja. Und ich hätte alles getan, um das zu verhindern. Kurz gesagt, wäre ich beim Stern gewesen, wäre das nicht passiert.
Der Journalist Manfred Bissinger, heute unser Gast, hat öfter gesagt, er wolle Täter sein, nicht Merker. Was meinen Sie damit, Herr Bissinger?
Ja, ich wollte mit den Dingen, die ich geschrieben und recherchiert und publiziert habe, eigentlich immer etwas erreichen. Also ich hatte schon den Anspruch, dass das, was man tut, auch Folgen hat. Möglichst positive Folgen, sage ich mal. Und das meine ich mit Tätern. Ich war nie ein Journalist, der losgefahren ist und den Sonnenuntergang beschrieben hat und überhaupt die wunderbare Welt beschrieben hat. Die war mir wichtig und die kam gelegentlich in meinen Artikeln auch vor. Aber im Prinzip war ich ein politischer Autor, der auch Partei ergriffen hat. Das ist gemeinhin im Journalismus nicht gewünscht.
Naja, es gibt ja dieses berühmte Diktum, nicht, von Hans-Joachim Friedrich, ja. Ein Journalist soll sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht
ich
mit
einer. Ich halte nichts von diesem Diktum. Ich kann das auch so laut sagen, weil Friedrichs war mein Freund, ein guter Freund. Ich gehöre auch dieser Jury seines Preises an. Und ich habe ihm das damals schon gesagt, dass ich das für einen schweren Fehler halte. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Als diese große Hungersnot in Äthiopien ausbrach, hat der Stern als Täter eine Riesenorganisation und Spendenaktion in die Welt gebracht, hat Leute nach Äthiopien geschickt, damit das Geld auch nicht irgendwo versickert, und hat versucht, da zu helfen. Das war klassischer Täterjournalismus.
Man kann ja sagen, Herr Bissinger, Sie haben ja wirklich, das war jetzt ein Beispiel, aber Sie haben über die Presse auch wirklich Politik gemacht. Also mit dem Stern haben Sie, rot-gelb sagte man damals nicht, sondern eine sozialliberale Koalition an die Macht geschrieben, mit der Woche später dann rot-grün. Ich nenne mal ein Beispiel eines Ihrer Leitartikel in der Woche. Zeit zu gehen, Herr Kohl. 11 gute Gründe, warum Sie 1998 nicht noch einmal als Kanzler antreten sollten.
Ja, dazu stehe ich auch. Ja, das war auch so. Ich habe das auch so empfunden und wir haben das früher auch so empfunden. Daher kommt das alles, ist der Grund sozusagen. Wir haben beim Stern gegen diese restaurative Stimmung in Bonn gekämpft. Und insofern haben wir auch jemand wie Helmut Kohl jetzt nicht besonders glücklich empfunden. Und das hat sich später fortgepflanzt.
Das war gerade der Titel eines Artikels aus der Woche. Übrigens eine Zeitung, die Sie selbst gegründet haben. 1993 zum ersten Mal erschienen. Und das Konzept für die Woche soll in einer Nacht mit sehr viel Alkohol an einem Küchentisch in Hamburg-Harvesterhude entstanden sein.
Ja, das stimmt. Auf einer Papiertischtuch mit Kugelschreibern wurde die Titelseite entworfen, wie sie denn aussehen könnte. Da gab es 3 Entwürfe. Leider gibt es das nicht mehr. Das hätte ich zum Beispiel gerne als Erinnerung. Aber das gibt es nicht mehr. Nein, ja, da würde sie entworfen. Man muss dazu wissen, dass mein damaliger Verleger Thomas Ganske, ein äußerst sympathisch und liebenswürdiger Mensch, dass der immer mal den Gedanken hatte, eine Wochenzeitung herauszugeben. Und ich arbeitete für ihn, weil ich war Chefredakteur von Merian. Wir haben immer wieder darüber diskutiert und immer wieder davon gesprochen, dass wir sozusagen eine Konkurrenz zur Zeit machen wollten. Kleiner, kompakter, zielgerichteter, diskursiver. Also ein Konzept der Woche war zum Beispiel Pro und Contra. Das haben wir sehr intensiv gemacht. Und dann wurde das aber immer nichts und dann wurde das immer rausgeschoben und schließlich, wie das Leben so spielt, kam Gruner und Jahr zu mir und sagten, sie hätten mit Herrn Mohn gesprochen und Herr Mohn sei einverstanden, wenn sie mich zurückholen würden, weil sie waren so unglücklich mit der Entwicklung des Stern. Und da man das aber, sagen wir mal, nicht auf direkten Wege machen wollte, haben sie gesagt, wären sie doch erstmal Chefredakteur von Geo und übernehmen die Geo-Gruppe. Und wenn sie das dann ein Jahr lang erfolgreich gemacht haben, dann gehen sie über zum Stern. Das war ein verlockendes Angebot, schon aus Wiedergutmachungsgründen. Und das habe ich angenommen. Und eines Abends habe ich das meinem Verleger erzählt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt gehen wir sofort was essen. Und dann fing er an zu jammern und zu sagen, das geht doch nicht, Sie können doch nicht gehen und wir wollen doch die Wochenzeitung machen und das ist doch Ihr eigenes Ding und da können Sie sich verwirklichen. Da hatte er auch recht mit und am Ende hat er auch das Geld zur Verfügung gestellt. Ja, und dann bin ich da nicht hingegangen und das war dann ein bisschen schwierig, weil wir mussten dann eine Vertragsstrafe bezahlen an die Regenwaldstiftung von Geo. Und das haben wir getan, 50.000 Mark damals. Und dann haben wir die Woche angefangen.
Da waren Sie mit Leidenschaft dabei von 1993 an. 2002 musste die Woche dann wieder eingestellt werden, weil sie defizitär geblieben war. Manchmal leisten sich Verleger ja defizitäre Zeitungen. Die Welt zum Beispiel hat 40 Jahre lang rote Zahlen geschrieben.
Ja, also die Zeit hat auch immer rote Zahlen geschrieben. Die ganzen ersten Jahre und Bucerius, der Verleger der Zeit, war auch der Verleger des Stern, bevor er das an Bertelsmann verkaufte und hat immer die Zeit mit Geldern des Stern subventioniert. Das war auch völlig in Ordnung, warum auch nicht. Das ist ja, wenn er das hin und her schiebt. Das war in unserem Falle bei der Woche nicht möglich. Es gab damals eine Anzeigenkrise, das war kurz nach dem Platzen der Internetblase, die den ganzen Verlag erfasst hatte. Und es war nicht nur bei uns kein Anzeigengeld mehr da, sondern auch bei den anderen Blättern. Und da war nichts mehr quer zu subventionieren, das ging nicht mehr. Und dann war es vorbei mit der Woche. Das war furchtbar schrecklich, traurig, weil ich hatte immer so diesen Plan, dass ich bis zu meinem Lebensende, also bis kurz vorm Friedhof, da mich einmischen könnte.
Ja, Sie haben damals in Interviews, gab ja immer wieder so Interviews, wie steht denn die Woche da? Und Sie haben immer wieder gesagt, mit dieser Zeitung will ich alt werden.
Ja, genau, das wollte ich auch. Und das ist heute noch eine schöne Vorstellung. Ich könnte da, wenn mich jetzt etwas aufregt, wie zum Beispiel im Moment dieses Duo, das neue Duo bei der SPD, mit Macht und Kraft dagegen anschreiben. Kann ich nicht mehr, habe keine Möglichkeit mehr dazu, muss ich jetzt sozusagen mit meiner Frau erörtern.
Herr Bissinger, Sie haben sich selbst mal als aufmüpfigen Schüler beschrieben. Sie sind auch von der Schule geflogen. Was hatten, was hatten Sie denn angestellt?
Och, die Klasse A hat sich mit der Klasse B eine Prügelei geliefert. Und da blieben ein paar, genauer gesagt drei, zurück. Ich hatte mir den Arm dabei gebrochen, weil ich unglücklich gefallen war. Und diejenigen, die also habhaft zu machen waren, das waren die, die verletzt waren, wurden von der Schule verwiesen. Aber das war nichts Ernsthaftes. Das war halt wie so junge Leute sich mal anlegen miteinander.
Naja, aber weil Sie mal gesagt haben über sich aufmüpfiger Schüler.
Ja, ich war auch aufmüpfig. Das ist auch richtig. Ich habe gerne widersprochen. Und ich habe immer sehr früh schon, sagen wir mal, ganz dezidierte eigene Überzeugungen gehabt. Das kommt aus meiner Familie, weil mein Vater war ein Nazi. Und ich musste mich mit meinem Vater immer wieder auseinandersetzen und ihm widersprechen. Und er hat mir widersprochen. Also wir haben immer heftig Auseinandersetzungen ausgetragen, richtig, fast täglich. Und aus dieser Übung heraus habe ich das immer so weitergemacht. Also ich war immer meinungsfreudig.
Was für eine Rolle hat denn Ihre Mutter gespielt zu Hause?
Meine Mutter hat das immer versöhnt. Meine Mutter war rührend. Da kann ich Ihnen eine mich sehr berührende, heute noch berührende Geschichte erzählen. Meine Mutter durfte nicht lesen, was ich schrieb. Also der Stern und später Konkret und Natur waren im Haushalt verboten.
Von Ihrem Vater?
Von meinem Vater, ja. Aber meine Mutter las das heimlich und schnitt sich das aus. Und als sie starb und wir die Wohnung ausräumten, fanden wir in der Küche, in der Küchenschublade unter diesem Auslegepapier so ein Stapel Artikel von mir, den meine Mutter immer ausgeschnitten hatte und dann da reingelegt hat. Ja, das berührt mich heute noch, muss ich sagen.
Unter dem Auslegepapier. Ja. Was haben Sie denn dann gemacht, nachdem Sie von der Schule geflogen sind?
Ja, da bin ich an die höhere Handelsschule gegangen und habe Buchhaltung gelernt. Aber ich bin nur deshalb an die höhere Handelsschule, weil ohne Abitur, ich fand kein Volontariat. Also ich habe das vorhin schon mal gesagt, ich habe ja für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Aber ich konnte da nicht Volontär werden, weil die Voraussetzung war Abitur. Und Abitur hatte ich nicht, also scheiterte das. Und jetzt hatte ich mir ausgedacht, wenn ich höhere Handelsschule mache, das ist, kann man eigentlich nur machen, wenn man Abitur hat. Aber wenn man auf eine Privatschule geht, kann man das überspringen, dass das dann das letzte Zeugnis ist und das davor nicht erfragt wird. Das hat aber nie geklappt. Das ist nie gut gegangen. Insofern, eines Tages bin ich dann nach Bad Wörishofen gegangen zu einer Zeitschrift, die hieß Vieh- und Fleischwirtschaft. Und die haben nicht gefragt, ob ich Abitur habe, sondern die waren zufrieden, dass ich da gearbeitet habe und mein Geschäft gemacht habe.
Ja. Vieh- und Fleischwirtschaft, dann die Bayerische Handwerkszeitung, die Augsburger Allgemeine, die Donauzeitung. Und da sind Sie dann auch schon wieder rausgeflogen.
Bei der Donauzeitung, ja, rausgeflogen. Ich musste gehen, weil ich hatte etwas geschrieben, was dem Bischof nicht gefiel. Und der Bischof hatte den Verleger angerufen. Und der Verleger hat gesagt, das müssen Sie zurücknehmen in der nächsten Ausgabe. Und da habe ich gesagt, ich nehme gar nichts zurück und habe das weitergedreht, weil ich habe gesagt, das ist so. Und ich war auch davon überzeugt.
Nämlich?
Und habe es dann geschrieben. Da ging es um Unzucht mit Kindern von Geistlichen. Also das, was heute, sagen wir mal, auf breiter Weise bis in den Vatikan diskutiert wird, das gab es damals schon im ganz Kleinen in Dillingen an der Donau. Und ich war das gewahr geworden und hatte das aufgeschrieben. Und das war nicht mit dem Zeitgeist vereinbar. Und insofern gab es Ärger. Und dann musste ich gehen. Und das war aber jetzt nicht so schlimm. Bin dann nach Hamburg gegangen, wo ich mich in Wahrheit schon vorher beworben hatte, weil ich irgendwie für mich das Gefühl hatte, ich müsste alle Gattungen der Medien einmal ausprobieren, bevor ich mich entscheide, was ich tue.
Sie gingen dann nach Hamburg und da kann man sagen, ging dann das Berufsleben des Journalisten Manfred Bissinger so richtig los. Es wurde die Stadt ihrer Erfolge. Ich raff mal ein bisschen. Ne? Ja. Sie gingen zur DPA, ja. Deutschen Presseagentur, ja. Dann NDR Fernsehen. Dann eben Redakteur beim Stern, dann Pressesprecher Hamburger Senat, dann Chefredakteur Konkret, Chefredakteur Natur, Merian, dann noch Die Woche. Also da sind Sie wirklich gut rumgekommen, Herr Bissinger. Ja. Aber ich würde gerne noch mal bei diesem Punkt mit den Rauswürfen bleiben. Schule, Donauzeitung, Stern. Hatten Sie eigentlich nie Angst vor Ärger mit Ihren Vorgesetzten?
Nein, Angst habe ich nie gehabt. Ich war immer angstfrei. Das ist bis zum heutigen Tag. Also das ist ein Gefühl, das ich nicht kannte. Ich habe schon gelegentlich gedacht, ob ich das jetzt schaffe, was ich da mir aufgehalst habe. Aber Angst hatte ich nie, nein.
Interessant, es gibt so ein schillerndes Bild von Ihnen. So auf der einen Seite haben wir den Rebell, dem das egal ist, was die da oben sagen, denken, tun. Und auf der anderen Seite sind Sie ja auch bekannt, wie soll ich mal sagen, wegen Ihrer Nähe zu den Mächtigen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie mit Nähe zu Mächtigen nennen. Ich habe einen mächtigen Freund, den habe ich aber seit Jugendjahren. Und der
Gerhard Schröder.
Und der hat dann Karriere gemacht und es gab für mich niemals einen Anlass und wird niemals eingeben, auf diese Kinder-Jugendfreundschaft zu verzichten oder aufzugeben.
Wann und wie haben Sie sich denn kennengelernt?
Wir haben uns in Hamburg kennengelernt über Freunde. Wir hatten den gleichen Stammitaliener, zu dem wir sehr gern gegangen sind und wir haben ganz ähnliche Künstlerfreunde gehabt und also wir haben ein paralleles Leben gehabt und wir haben uns auch, sagen wir mal, gegenseitig durchaus unterstützt, wenn es notwendig war.
Also Sie, ein einflussreicher Journalist, befreundet mit einem einflussreichen Politiker, da könnte man schon sagen, dass es da ein paar deontologische Konflikte gibt. Sie waren ja jetzt nicht der Redakteur für Ausland oder für Feuilleton.
Also Konflikte hat es ja gegeben, um Gottes Willen.
Ich meine nicht zwischen Ihnen, sondern in Ihrer Ausübung Ihres Berufes als Journalist. Also Sie haben ja Artikel pro Schröder geschrieben.
Ja.
Und kontra Kohl und kontra Merkel, aber einen Artikel kontra Schröder von Ihnen habe ich nicht gefunden.
Nee, das können Sie auch nicht finden, weil ich habe keinen geschrieben. Aber ich hatte genügend Redakteure, sehr intelligente, sehr kämpferische Redakteure, die haben das zum Beispiel für die Woche getan.
Die haben dann die Gegenposition eingenommen?
Ja, die haben die Gegenposition eingenommen und ich musste die nicht einnehmen. Ich hätte sie auch, das muss ich ehrlich gestehen, auch nicht eingenommen, weil tatsächlich war es mein Freund und ist es mein Freund. Und es wäre nicht meine Möglichkeit gewesen, ihm auf diese Weise sozusagen die Meinung zu geigen. Ich habe das oft getan, aber persönlich. Hm. Wir haben telefoniert oder uns getroffen. Wir haben uns relativ oft sogar getroffen.
Na, man könnte ja auch sagen,
und haben das diskutiert, ja.
Man könnte ja auch sagen, Sie hätten aber auch darauf verzichten müssen, Artikel pro Schröder zu schreiben, eben wegen der Befangenheit als Freund.
Ja, also pro Schröder, ich weiß nicht, was ein pro Schröder-Artikel ist. Ich habe mich natürlich auseinandergesetzt mit dem, was er tut. Und ich war ein Befürworter seiner Agenda-Politik. Also ich fand die vernünftig. Das fand 80% meiner Redaktion nicht. Die Woche war ein sehr diskursives Blatt und hat sehr gerne Pro und Contra gemacht. Auch schon mal mit 5 oder 6 oder 7 Leuten, die sich eines Themas angenommen haben. Und da konnte ruhig einer dazwischen sein, der für Schröder war. Das war dann in dem Fall ich. Aber nein, das hätte ich nicht gekonnt, weil die Freundschaft basierte darauf, dass man sich in aller Offenheit immer die Meinung sagen konnte. Und Schröder hatte damit nie Schwierigkeiten. Er hat das immer zur Kenntnis genommen. Und ich habe ja auch für ihn gelegentlich so Runden organisiert mit Schriftstellern von Grass über Lenz bis zu Christa Wolf, die ihm auch die Leviten gelesen haben. Das hat er alles gut ertragen. Das konnte er gut. Und ja.
Apropos Runden, ich habe von einer legendären Grappa-Connection gelesen. Ja. Also wir hatten schon den Italiener, jetzt sind wir beim Grappa. Ja. Günter Grass, Marius Müller-Westernhagen, Erich Löst, Jürgen Flimm, Oskar Negt, Gerhard Schröder, Manfred Bissinger.
Bodo Hombach war noch dabei.
Bodo Hombach und ich glaube Herr Haie auch.
Ach, Herr Haie auch, ja genau. Der
und
war auch dabei.
Diese
ja.
Grappa-Connection soll bei Ihnen zu Hause, wahrscheinlich beim Grappa, das Amt des Kulturstaatsministers erfunden haben.
Also erstmal haben Sie Kaffee getrunken und dann haben Sie belegte Brötchen gegessen. Und als das durch war, haben Sie Rotwein aufgemacht. Und als das durch war, haben Sie Grappa getrunken. Und zwar relativ viele Stunden an einem Sonntag. Und das Ziel war, auszuloten, was eine, das war ja vor der Wahl, lange vor der Wahl, 6 Monate ungefähr. Das Ziel war, auszuloten, was eine rot-grüne Regierung, wenn sie denn zustande käme, an Kulturpolitik machen könnte. Und der herausragende Punkt in dieser Debatte war der Kulturstaatsminister. Und der ist ja auch dann da verabredet worden. Und dann hat man über die Frage nachgedacht, wer das sein könnte. Und in diesem Zusammenhang
ist der Name Bissinger gefallen?
Kam das Angebot an mich, das zu tun. Ich konnte es aber nicht machen, weil meine persönlichen Umstände nicht so waren, dass ich nach Berlin hätte gehen können. Auf der anderen Seite gab es zu diesem Zeitpunkt noch die Woche. Und ich hätte die Woche niemals aufgeben wollen, muss ich sagen. Das kommt. Und dann haben wir darüber nachgedacht und dann kam Naumann. Und Naumann hatte eine super Karriere, war also ideal dafür und der wurde es dann. Und als er dann aufhörte und die Frage wieder anstand, kam die Frage wieder an mich und ich habe sie wieder abgelehnt. Im Nachhinein sage ich ganz offen, ich bedauere das, weil es wäre eine interessante Facette meines Lebens gewesen. Und ich hätte auch gerne das, wofür ich immer eingetreten bin, in Artikeln und so, auch gerne mal in der Politik vertreten. Also das hätte mir schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es hat nicht sollen sein.
Manfred Bissinger, Journalist, Herausgeber, Autor, ist seit gut 6 Jahren auch Unternehmer, nämlich Inhaber einer Agentur. Herr Bissinger, mit 73 haben Sie noch ein eigenes Unternehmen gegründet, Chapeau.
Ja, Ja, ich habe es versucht und es läuft. Das ist das Interessante daran.
Diese, ja. Diese Agentur Bissinger Plus macht sogenanntes Content Marketing. Ja. Da bin ich ein bisschen überfragt. Was machen Sie da genau?
Also wir machen beispielsweise für große Unternehmen deren Zeitschriften und deren
Also Themen. Sowas wie die Zeitschrift der Bahn, die in den Zügen ausliegt?
Ja, so in dieser Art, ja. Das ist ein klassisches Blatt. Also für da gibt es eben unterschiedliche. Es gibt solche, die nur für Mitarbeiter sind und es gibt solche, die dem Auftritt des Unternehmens nach draußen dienen. Und wir machen Chroniken von Unternehmen. Also wir, wenn die 100 Jahre alt werden oder 200 oder 250. Wir machen aber auch, wenn sie bei uns anfragen und wollen gerne eine Rede über Thomas Mann halten, dann würden wir ihnen die auch schreiben.
Und die Chroniken von Unternehmen lassen dann die Jahre 33 bis 45 aus?
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Das ist ausgeschlossen, weil können sie auch gar nicht, weil, sagen wir mal, die Grundlage unseres Unternehmens ist, den Kunden, die wir haben, zu raten, mehr Glaubwürdigkeit für sich zu erzeugen. Und das können sie nur, wenn sie ehrlich mit sich sind. Sonst geht das nicht. Also wir sind nicht ein PR-Unternehmen, das irgendwelche Dinge schönt, sondern wir liefern guten, sauber recherchierten, manchmal auch meinungsfreudigen Journalismus.
Aber ja schon im Auftrag. Also die Grenze zwischen Werbung und Journalismus ist da sehr fließend in diesem Content-Marketing. Ne?
Ja, die ist fließend, das stimmt, ja.
Okay, ja. Herr Bissinger, jetzt gehen wir mal weg von diesem schnöden Journalismus und kommen zur
schnöden Geld verdienen.
Ja. Und kommen zur schönen Kunst, mit der man auch Geld verdienen, auch verlieren kann, ausgeben kann. Ich habe gehört, dass Sie ein begeisterter Sammler von Kunst sind.
Ja, das stimmt. Ich habe immer Kunst gesammelt. Das hat auch damit zu tun, dass ich immer mit Künstlern befreundet war und sehr enge und sehr intensive Freundschaften mit Künstlern hatte und immer noch habe.
Zum Beispiel Horst Janssen, der nun aber schon Horst Janssen lange zum verstorben Beispiel, ist.
Ja. Ja. Horst Janssen war so einer, der war ein Rabauke, ein Wüstling. Aber die Leute interessieren sich dafür. Ich habe neulich einen Artikel geschrieben für das Zeitmagazin zum 90. Geburtstag von Horst Janssen. Und dieser Artikel war außerordentlich erfolgreich, muss ich sagen. Ich habe selten in meinem Leben so viel Post bekommen von Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben.
Sehen Sie, Herr Bissinger, vielleicht wäre das Feuilleton doch auch was für Sie gewesen.
Ja, das wäre was für mich gewesen, weil das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert hat. Nur ich habe ja nichts gelernt, das wäre mein Problem. Wenn ich dieses Elend nicht gehabt hätte, mit dem hätte ich ja studiert und da wäre was aus mir geworden. Also das hätte irgendwie wäre nicht so schlecht gewesen.
Ja, Sie armen ganz erfolglos aber, in Ihrem Leben.
Ja, aber in der Politik mussten Sie das nicht.
Aber erzählen Sie mal, was für Kunst sammeln Sie denn? Zeitgenössische Kunst nur?
Oder? Auch ja. Ich habe zum Beispiel viele Berliner Maler auch hier eine Südkoreanerin Seo oder Cornelia Schleime, die hat den Hanner Höchpreis bekommen. Felix Maria Furtwängler ist auch ein Berliner.
Und die hängen dann bei Ihnen in der Wohnung, die Werke?
Die hängen viele in der Wohnung, ja. Und ich habe auch ein kleines Bibliotheksloft in der Nähe. Das hängt voller Bilder. Und dann gibt es halt ganz viele, die an der Wand stehen, weil sie keinen Platz haben. Aber ich habe eine Verabredung jetzt mit meiner Frau, dass wenn ein neues Bild gekauft wird, muss ein altes abgehängt werden.
Und Sie haben auch vor, die einzuhalten, die Verabredung?
Ich habe das vor, ja. Ich versuche es jedenfalls, ja.
Manfred Bissinger war Journalist zu den goldenen Zeiten der Printmedien. Heute gibt es ja auch noch Journalismus. Herr Bissinger, wir könnten jetzt natürlich gemeinsam darüber klagen, dass alles so viel schlechter geworden ist mit dem bösen Internet und den bösen sozialen Netzwerken und den Hasskommentaren und so weiter. Aber wir könnten ja auch mal versuchen zu loben, was heute besser geworden ist im politischen Journalismus als in den 70er Jahren zum Beispiel.
Also mit Sicherheit ist besser geworden, dass durch das Internet jeder Bürger oder jede Bürgerin die Möglichkeit hat, selber zu recherchieren und sich Material zu beschaffen, wenn sie sich für etwas interessiert. Das gab es bisher nicht, das war monopolisiert. Das halte ich schon für einen super positiven Beitrag. Ich bin auch nicht dagegen, dass das Internet vielen Leuten die Möglichkeit gibt, ihre Meinung zu äußern. Was ich nicht gut finde, ist, dass sie das nicht unter ihrem Namen tun müssen.
Ich habe an was ganz anderes gedacht. Wenn man die Bilder sieht aus der Zeit 60er, 70er, 80er Jahre, auch noch 90er Jahre, auf fast allen Fotos aus ihrer langen Karriere sind ausschließlich Männer zu sehen. Die Politiker sind Männer, die Journalisten sind Männer.
Das ist auch so gewesen, ja.
Und das ist doch gut, dass das vorbei ist,
ja,
oder?
Ja, das ist super gut, dass das vorbei ist. Also weil das ja eine Art von Innovation für die Welt ist, die man gar nicht erzeugen hätte können mit solchen bräsigen Männern. Mein Leben ist natürlich voll bräsiger Männer, das ist vollkommen richtig. Das hat sich geändert in den letzten 10 Jahren. Ich habe zum Beispiel in meinem Unternehmen eine Frau als Geschäftsführerin, die ist super genial. Also sowas Tolles. Das wäre früher nicht denkbar gewesen. Weil man hätte das auch irgendwie nicht zugetraut, sondern heute ist das völlig selbstverständlich. Das ist schon toll. Also. Ich sehe das auch an meinen Töchtern, wie die viel freier leben heute, als wir das damals getan haben. Und sich viel freier verhalten können.
Es lebe der Fortschritt also doch.
Es lebe die Frau.
Manfred Bissinger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Vor kurzem ist übrigens eine Biografie erschienen. Manfred Bissinger, der Meinungsmacher, heißt das Buch, von Hermann Schmidt und Miriam Bernhard, erschienen im Verlag Berg und Feierabend.